Hey, so schön. Ich freue mich heute Morgen, dass ihr da seid. Aber ich freue mich auch heute Morgen, dass Sascha Kiewein da ist. Er ist Pastor von der Gemeinde Gottes in Almersbach. So, Sascha, habe ich das Privileg, ich darf ihn schon über mehrere Jahrzehnte kennen. Wir sind gemeinsam im gleichen Dorf groß geworden, gemeinsam eine großartige Teenie- und Jugendleiterin gehabt. Und was ich am Sascha nicht nur wertschätze, sondern auch bewundere, er hat eine richtig glaubensstarke Sicht auf Jesus und sein Herz ist durchdrungen mit Glaube. Das bewundere ich an ihm, seine Megastärke. Lass uns ihn mal herzlich willkommen heißen. Sascha, schön, dass du da bist heute Morgen.
Ja, so begrüßt wird das natürlich der Hammer. Ne? Jetzt ist die Latte so hoch. Nee, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank auch für die Einladung. Wie gesagt, ich bin in Krewinkel groß geworden, deswegen auch der heilige Schei über meinen Kopf. Lasst euch da nicht irritieren, das ist einfach Gott gegeben. Nein, vielleicht ganz kurz, ich bin seit 2003 verheiratet, das könnt ihr selber zählen, wie lang. Hab drei Kinder noch, alle in der Pubertät, das erklärt auch die graue Haare. Und von dem her sehr spannend, spannende Phase in unserem Leben, aber es ist schön, es ist wirklich schön. Man genießt die Gespräche, manche Nachbarn denken, wir schreien, aber eigentlich will nur jeder zu Wort kommen. Und von dem her ist es eine sehr spannende Lebensphase. Genau, und ich habe heute ein Thema mitgebracht für den ersten Gottesdienst, überrascht von der Liebe. Jetzt, bevor wir da loslegen, ich möchte mal mit euch so ein bisschen einsteigen, wenn wir mit Menschen über Gott reden. Ist vielleicht gar nicht so einfach, gell? Man driftet vielleicht mal ab ins Philosophische, man überlegt dann so ein bisschen, wie kann ich es am besten rüberbringen. Ich war in meinem früheren Leben, bevor ich in geistlichen Dienst gegangen bin, war ich Banker. Auch ein paar Ex-Kollegen sind auch hier in der Gemeinde, ich hoffe, die kommen noch. Aber wie auch immer, war 11 Jahre quasi in der Bank und da habe ich langweilige Kunden beraten, die zu viel Geld hatten. Und unter anderem war eine Kundin damals, kann ich mich erinnern, war Unternehmerin und die hatte den Hals also bewusst dekoriert mit Steine. Also das heißt eine Steinkette und dann habe ich geguckt, was die beruflich macht. Die hat tatsächlich die Steine verkauft und zwar das sind Götter gewesen. Also das heißt, der Glaube an einen Stein, dass der gewisse Heilungskraft hat, dass der gewisse, was weiß ich, gute Stimmung und so. Ich dachte, wow, der Hammer. Also ey, die kann ihren Gott super präsentieren. Ne? Ich habe bloß gedacht, was für ein kleiner Gott. Also überall, wo ich hinlaufe, muss ich aufpassen, ein Gott zusammen, weil da, ein, weiß nicht, was das von Gott war. Ne? So, also wie beschreibt man denn tatsächlich, an was wir glauben? Und wenn man denkt, okay, klar, Christen haben es ja einfach. Ja, aber das muss uns bewusst sein, wie wir denn Gott dann wirklich präsentieren. Und wer ist denn wirklich Gott? Ich habe mal zwei meiner Lieblingsbeispiele mitgebracht. Wenn wir versuchen, Gott in eine Kiste reinzupacken, so dass wir es kapieren, ist schwierig. Ist wirklich schwer. Wenn wir glauben, es gibt nur einen Gott, einen Schöpfer der Himmel und der Erde, und wir anfangen quasi mit Menschen zu reden, die sich länger als 3 Minuten Gedanken machen, kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Ich bringe euch mal ein Beispiel, nennt man den WOH64. Ich muss mal hier weiterschalten, ob das geht. Hier. Das ist der größte Stern, den wir bisher entdeckt haben in unserer Galaxie von 300 bis 400 Milliarden Sterne. Dieser kleine Punkt hier, wo Sonne dran steht, vielleicht sieht man den nicht richtig hier auf dem Bildschirm, aber ja, hier oben dieser ganz kleine gelbe Punkt ist unsere Sonne. Und die Sonne ist im Vergleich zum WOH64 2000 Mal kleiner. Unsere Sonne. Unsere Sonne, die 100 Mal größer ist wie die Erde, ist 2000 Mal kleiner als der WOH64. Und das ist ein kleiner Millimeterpunkt da oben in der Galaxie irgendwo, den man durch irgendwelche Teleskope entdeckt hat. Man braucht 1000 Jahre mit einem normalen Flugzeug einmal, um den Stern zu fliegen. Also merkt ihr, da steigen wir aus, ne? Und jetzt heißt es in Psalmen, dass unser Gott die Sterne mit dem Finger platziert hat. Überall. Na okay, wer ist Gott? Jetzt gehen wir mal auf unsere Erde zurück, machen wir es einfacher. Das Tierbärchen, kennt das jemand? Schön, gell? 0,2 Millimeter groß. Ihr habt es bestimmt schon getrunken. Jemand, der beim Wandern war und an einen Wasserfall reingelaufen ist und dann dachte, oh, frisches Wasser. Ein paar Tierbärchen reinzogen. Also, Diese Dinger hier, 0,2 Millimeter groß, sieht man kaum, also wirklich kaum. Das ist hier natürlich mit dem Computer ein bisschen nachgeholfen, aber die sehen wirklich so aus. Sehen aus wie so ein Science-Fiction-Film irgendwoher. Und das hat Gott in der Perfektion gemacht. Im kleinsten biologischen Lebewesen steckt Gott mit drin. Und wir bilden uns ein, wir können Gott erklären. So, jetzt natürlich bin ich so dankbar, dass ich Christ bin. Weil Gott wusste, dass wir da völlig überfordert sind. Und er kam in diese Welt, um zu zeigen, wie er wirklich ist. Und er schickte seinen Sohn, der Mensch wurde. Das, was wir jetzt feiern an Weihnachten. Um uns Menschen zu zeigen, wie ist denn Gott wirklich? Weil er viel zu groß ist für uns. Und im Detail viel zu mächtig. Wir können das nicht begreifen. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Und in Johannes 14 heißt es, dass sie gefragt haben, zeig uns nochmal den Vater im Himmel. Und Jesus sagt einfach, ey Leute, wie könnt ihr das fragen? Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. In andere Worte, wenn wir über Gott reden, gewöhnen wir uns bitte mal an, über Jesus zu reden. An Jesus bekanntlich scheiden sich die Geister, stimmt's? Fang mal an, an der Arbeitsstelle, bei deinem Nachbar, bei deinen Kumpels, über Jesus zu reden, nicht über Gott. Gott kann jeder, Gott ist alles. Aber fang mal an, über Jesus zu reden, als Gott. Jetzt kam Jesus in die Welt und er ist Gott. Jesaja 40 sagt Gott selber, ich werde kommen und vor mir einen Boten herschicken. Ich, Yahweh, okay, wir kennen ja nur die Buchstaben, wir wissen nicht mal, wie er richtig ausgesprochen wird. Manche denken, wenn man das im Hebräischen tatsächlich ausspricht, ist es wie Ein- und Ausatmen. Macht viel mehr Sinn. Also, okay, das ist der Name Gottes. Einfach die Atmung. Der erste, was du machst in dem Leben, ist Gott zu preisen. Auf jeden Fall. Dieser Name, Yahweh, J-W-H, also J-H-W-H, das ist quasi die Einleitung. Er sagt, ich werde kommen, Jesaja 40, ich werde kommen. Jetzt haben wir im Neuen Testament, finden wir einen, der heißt Johannes der Täufer. Und die fragen ihn, bist du denn der Messias? Bist du der versprochene Retter? Er sagt, nein, nein, nein. Ich bin dieser Bote, von dem Jesaja gesprochen hat, und ich bin der Wegbereiter für Yahweh. Und wer läuft ums Eck? Wen muss er taufen? Danke. Ich weiß, ihr seid die Early Birds, ne? Ihr seid der erste Gottesdienst. Ich finde es super. Ich finde es super. Ich bin auch ein Frühaufsteher. Mein Junge, ja, 15 Jahre, der sagt, der frühe Vogel kann mich mal, aber ja, lass mal's. Aber das ist so, wenn man jetzt mal hell bleibt. Also, das heißt hier, Yahweh, das heißt, als Johannes tauft und Jesus vorbeilauft, zeigt er mit dem Finger, lässt es selber, zeigt mit dem Finger, sagt, siehe das Lamm Gottes, okay? Siehe Yahweh, das heißt, Gott wird Mensch und Gott kommt und Gott offenbart sich. Das heißt also, wenn mich jemand fragt, hey, wie ist dein Gott, sage ich, komm, wir gucken mal, wie Jesus ist. Und jetzt, ich bin in einer Kultur groß geworden, wo man jeden Tag Angst gehabt hat, man kommt heim und die Eltern sind weg. Die unter euch so groß geworden sind, ihr wisst, von was ich rede, oder? Das nennt man die Entrückung. Hä? Und dann plötzlich, Mama ist nicht da, keiner ist erreichbar. Oh Mist, die sind entrückt und ich bin allein. Jetzt kommt die Verfolgung und gilt noch abschlachten. Okay, also ihr, die in einem Glauben groß geworden seid, fragt die andere, die gerade genickt haben, was das ist. Also, das heißt also, man hat ein komisches Bild von Gott. Und manchmal habe ich so den Eindruck, wir laufen durch die griechische Landschaft mit so einem ganz skurrilen Bild von Gott. Vielleicht einer, der mit dem Baseballschläger hinter der Tür steht und wartet, bis man einen Fehler macht. Oder ein anderer, der mit einem riesen grauen Bart, also nichts gegen Gebärde hier, aber der mit so einem Bart auf dem Thron sitzt, okay, und wartet, bis einer hier, ich kenne alles so, diese skurrile Bilder von Gott. Aber wie ist Gott wirklich? Und ich liebe es, dass wir 4 Evangelien haben, die uns zeigen, wie unser Gott ist. Die Kameras aus 4 verschiedenen Richtungen, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sind 4 Kameras, ihr habt auch 4 oder 5, gell? Also 4 Kameras den Blickwinkel auf Jesus richten und einfach mal ein anderes Bild geben. Und wenn man das zusammenzieht, dann sieht man, wow, das ist mein Gott. Und ich möchte euch heute Morgen in eine Geschichte reinführen. Ich habe den Titel genannt hier, Überrascht von Liebe. Warum überrascht? Weil das manchmal so erstaunlich ist, was drinsteckt, wenn man den Charakter Gottes sieht und dann sich überlegt, welchem Gott folge ich eigentlich nach? Welchem Gott übergebe ich mein Leben? Zu welchem Gott sage ich Ja? wie ist der denn wirklich? Ich nehme euch in den Kontext rein und die, die in einer Gemeinde groß geworden seid, die mit der Kinderbibel groß geworden sind, die mit vielen Bibelgeschichten groß geworden sind, wenn es irgendwie geht, ich weiß, es geht nicht, aber ich sag's trotzdem, versucht mal bei diesen Geschichten, die ihr schon tausendmal gehört habt, einfach mal zur Seite legen. Und ich verspreche euch, ihr werdet diese Geschichte in Zukunft nie wieder so sehen wie in der Kinderbibel. Weil wir müssen den Text angucken, um zu sehen, wie ist denn mein Gott? Jetzt Jesus, der Gott ist, ist in seinem Finalzug Richtung Jerusalem. Und in Jerusalem soll er gekreuzigt werden, um für die Sünden der Welt zu sterben. Aber der Weg dorthin, das ist der Weg, den wir jetzt einschlagen, das sind quasi Wochen vorher, läuft er quasi einen sehr bekannten Weg, einen damals so ungefähr 30 Kilometer, von Galiläa runter nach Jerusalem. Und er läuft in zu einer Stadt hin, die heißt Jericho. Okay? Und Jericho ist eine sehr berühmte Stadt damals gewesen, eine sehr fruchtbare. Also Josephus ist ein Historiker aus dem ersten Jahrhundert, er ist mit der beste Historiker, den wir haben, um diese Zeit rum, ein jüdisch-römischer Historiker. Und er beschreibt Jericho als eine Stadt voller Blüte, voller Früchte, voller Wohlstand, eine unheimlich reiche Stadt. Und jetzt sind ein paar Details, die wir in unserem Hinterkopf haben müssen. Jericho war großteils bewohnt von Priestern und Leviten. Priester und Leviten waren die geistlichen Mitarbeiter im Tempel in Jerusalem, 30 Kilometer entfernt. Und die wohnten, also viele von denen wohnten in Jericho, in dieser wohlhabenden Stadt, außerhalb von Jerusalem. Und Jericho war eine Handelsstadt, die sehr, sehr viel Geld hatte und sehr viele wichtige Leute dort gelebt haben. Und Jesus kommt jetzt zu dieser Stadt hin. Und ich möchte euch emotional mal schon mit reinnehmen. Bevor er in diese Stadt kommt, gibt es einen dieser vier Evangelien, nämlich den Lukas. Lukas ist mein Lieblingsautor im Neuen Testament. Er ist der einzige Heide im Neuen Testament, der uns schreibt. Und der hat fast das halbe Neue Testament selber geschrieben. Okay? Und Lukas ist ein Wissenschaftler. Und ich liebe Wissenschaft. Ich liebe Fakten und Daten. Okay? Ich mag Dinge prüfen. Und Lukas schreibt in seinem Evangelium, er war kein Augenzeuge, sondern er ging allem akribisch nach. Das ist seine Einleitung. Er sagt, ich bin allem akribisch nachgegangen und nachgeforscht, wie es wirklich war, um dir, lieber Theophilus, an den er schreibt, es akkurat zu berichten. Und er berichtet von der Geschichte, die ist nur bei ihm jetzt drin. Und ich frage mich, wen hat er da interviewt? Ich vermute den Hauptakteur in dieser Geschichte, wo wir gleich hinkommen. Er sagt, Jesus kam nach Jericho und da saß ein Blinder, bevor er nach Jericho reinlief. Und den hat Jesus geheilt. Jetzt stell dir mal vor, du bist da dabei. Entweder du bist ein Einwohner von Jericho oder du bist ein Jünger Jesu. Und jetzt erlebst du so ein Wunder. Einer, den jeder kennt. Die Bettler hat man überall gekannt. Ne? So, und der ist geheilt worden. Was für ein Freudenzug kommt da. Hä? Und jetzt kommt Jesus. Jetzt, was viele manchmal vergessen, Jesus war der berühmteste Mann zu dieser Zeit. Wahrscheinlich außerhalb vom Kaiser in dieser ganzen Gegend, über Israel hinaus sogar, weil er viele Zeichen und Wunder gemacht hat, wäre heute, glaube ich, auch nicht anders. Stell dir mal vor, einer wäre super begabt, läuft hier ins Krankenhaus, macht das Ding leer und geht dann zum Katharina-Hospital. Ich glaube, die Medien, die wären doch heiß auf so einen Typ, oder? Und genau so war das. Also Jesus war die Sensation. Jetzt, ich hatte das Privileg, als Kind im Orient groß zu werden. Also beziehungsweise 7 Jahre durfte ich in Israel leben als Kind. Und ich kenne die arabische Kultur hauptsächlich. Jetzt, wenn ich das mit der orientalischen Brille lese, wie Jesus hier quasi durch Jericho, an Jericho rankommt, dann weiß ich auch von der Kultur, das ist bis heute noch so, was für Werte sie vertreten, was für Werte sie haben. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen, um die Brille etwas anders zu nehmen, um den Text zu lesen. Wir fangen jetzt mal an, was hier passiert. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Das ist jetzt was ganz Wichtiges. Er zog durch, also in manchen Übersetzungen heißt er zog hindurch. Warum ist das so außergewöhnlich? Wenn jemand Berühmtes kommt in eine Stadt, dann versuchen die Obrigen dieser Stadt, das ist bei uns übrigens auch so, Wenn der Kanzler nach Windenden kommt, wette ich mit euch, dass euer Bürgermeister oder Bürgermeisterin Interesse hat, ihn zu begrüßen. Stimmt's? Okay, sind wir mit dabei. Das heißt also, wenn hier eine Berühmtheit wie Jesus kommt und nach Jericho reinläuft, da kommen die Priester, die ganz wichtig sind, da kommt der Bürgermeister, der ganz wichtig ist, da kommt, was weiß ich, jemand, der von der Tempelwache da wohnt, wer auch immer berühmt ist und mächtig ist, kommt und er sagt, im Arabischen sagt man, Ehlan wa sahlan, also herzlich willkommen. Wer von euch mit Geflüchteten arbeiten, die aus dem arabischen Kontext kommen? Das höchste Kompliment, was du bekommen kannst, ist, wenn sie dich zu sich nach Hause einladen zum Essen. Warum? Weil in dieser Kultur, das ist eine Warmkultur, die wollen Gemeinschaft mit dir haben. Und die Wertschätzung ist die Einladung. Wenn jetzt jemand, der berühmt ist wie Jesus, zu dir nach Hause kommt, in eine Ehr- und Schamkultur, wisst ihr, was das mit dem macht? Der wächst auf 3 Meter. Weil Jesus zu ihm nach Hause kommt. Wow! Der berühmte Rabbi, der Heiler, hat bei mir gegessen. Aber Jesus läuft hindurch. Also kulturell gelesen, schlägt er alle Einladungen aus. Juckt ihn nicht. Er muss nach Jerusalem. So. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus und der war ein Oberzöllner und war reich. Jetzt. Zachäus, ich finde es ironisch manchmal, wie das, also wenn ich ein Kritiker wäre, tatsächlich ein Bibelkritiker, würde ich sagen, solche Geschichten sind irgendwie im Nachhinein geschrieben. Also sorry. Zachäus heißt, wisst ihr, was das bedeutet, Zachäus? Der Reine, der Schuldlose. Okay, also, sorry, ich finde es einfach humorvoll, wie Gott das so macht. Ne? Zachäus ist ein Oberzöllner. Jetzt, wir können das emotional gar nicht nachvollziehen. Nicht mal mit Finanzbeamten. Also sorry, wenn ihr noch hier beim Finanzamt schafft. Wir lieben euch, okay? Aber ein Zöllner war was ganz anderes. Ein Zöllner muss man vergleichen mit einem Obermafiosi-Boss, okay? Also er war der Boss der Mafiosis. So, jetzt muss man sich vorstellen, das korrupte System damals war so. Die Zöllner mussten eine Lizenz bei den Römern kaufen, um Steuern einzutreiben für die Römer und haben zusätzlich extra Steuern für sich einkassiert. Jetzt das Steuersystem der Römer war pervers, okay? Ich nehme nur 2 Beispiele. Das erste ist zum Beispiel eine Atmungssteuer. Also das heißt, sobald jemand auf die Welt kommt und atmet, muss er Steuern bezahlen. Also allein, dass man geatmet hat, dass man lebt, hat Rom den Anspruch erhoben, tja, da musst du Steuern zahlen. So, und jetzt gab es sogar die zweite Steuerart, die ich lustig fand, gab es eine Radsteuer. Das heißt also, wenn du mit deinem Pickup da gekommen bist oder was auch immer, mit deinem Schlepper, und das Ding hat 4 Räder gehabt, wurde jedes Rad besteuert. Was hat der Schwabe gemacht? Der hat eine Schubkarre erfunden. Ja, okay, aber... aber... Das glaube ich jetzt nicht, aber ja, ja. Keine E-Mails, bitte E-Mails an Stufi. Okay, also, das heißt also, das Schlimme war aber, die Zöllner, die haben ja extra Steuern verlangt und die Römer haben weggeguckt, das war denen völlig egal. Das heißt also, das waren Juden, die ihr eigenes Volk abgezockt haben. Und die Römer haben da mitgemacht, das war denen egal, weil der Jude war für sie eh nichts wert. So, ne? So, jetzt könnt ihr mal vorstellen, was das von Hass ausgelöst hat in der Bevölkerung. Wenn ihr das Neue Testament vorsichtig lest, werdet ihr immer merken, da steht drin, Sünder und Zöllner. Sünder und Zöllner, das sind alles Sünder, okay? Aber die werden immer extra genannt. Warum? Weil der Jude, die wirklich, das war so, die hassten die Zöllner besonders. Einer hat mal ein gutes Beispiel gesagt, das ist emotional vielleicht so, wie wenn wir jemand erwischen würden, der in der Grundschule Drogen verkauft. Okay? Für solche Leute gibt es eine extra Hölle. Okay? Das ist ganz tief unten. Und das ist tatsächlich das Emotionale, was diese Zöllner hier verursacht haben beim Volk. Die haben sie gehasst. Und dieser Typ hier, der war der Oberknaller, der muss klug gewesen sein, weil der hat nicht das Volk abgezogen, der hat die Zöllner abgezogen. Das war ein Oberzöllner. Und er war reich. Er war der Chef der Zöllner. Der hat nicht mehr arbeiten müssen. Der hat bloß kassiert. Der Typ wohnt in Jericho. Ich glaube nicht, dass er sehr beliebt war. Und jetzt kommt so die Kinderbibel ins Spiel, wo uns manchmal das Bild kaputt macht. Da heißt nämlich, und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Jetzt, okay, vielleicht ein kleiner Hinweis. Der Durchschnittsmann zu der Zeit war 1,65. Und der war klein. Ich führe es nicht aus. Aber einfach nur vom Bild her, der war vielleicht so groß. So, das heißt also, der konnte nicht rein. Aber jetzt, wir sehen ja immer so einen kleinen Zachäus, der... So, ja, so haben wir es im Bild. Völliger Schwachsinn. Das ist überhaupt nicht der Grund. Überhaupt nicht der Grund. Kontextbezogen ist es so, in der damaligen Zeit gab es Terroristengruppen. Die Zeloten waren die berühmtesten, okay? Oder die Sikaren oder wie auch immer sie geheißen haben. Und die waren spezialisiert darauf, Menschen, die gegen sie waren, also Menschen, die die Juden gehasst haben, wie Römer und Zöllner und so weiter, waren die professionell drin in Kehle aufschlitzen. Die haben sogar ihren Spitznamen, die Sikaren, davon. Das Sika ist ein Messer, sieht aus wie so ein Winzermesser. Und das haben die im Ärmel drin gehabt. Und ihr Lieblingsort, um Kehle aufzuschlitzen, waren Menschenmassen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Du stöberst dich durch. Alle, ihr kennt ja das, kennt ihr vielleicht vom Fernsehen heute noch, wenn die auf die Straße gehen, eine Großdemo. Zack, wird der Hals aufgeschlitzt. Keiner weiß, wer es war. Keiner weiß, wer es war. Völlig anonym, typisch tot. War die beste Art. Deswegen würden Römer niemals in so eine Menschenmasse reingehen und die Leute, die verhasst sind im Volk, würden niemals in einen Pöbel mit reingehen. Niemals. Absolut lebensgefährlich. Und wenn du auch noch klein bist, das wäre das Beste für die ganze Bevölkerung. Endlich mal den Zachäus ums Eck zu bringen. Der so klein ist, das sieht kein Mensch. Deswegen bin ich der Meinung, er ging nicht rein. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, Feigenbaum, um ihn zu sehen, denn er sollte dort durchkommen. Also Jesus sollte an dieser Stelle. Jetzt erinnern wir uns nochmal dran. Jesus lief ja durch Jericho, gell? Und das Hindurchlaufen, glaube ich tatsächlich, ist so gemeint, ganz durch. Und der Zachäus lief voraus, weil er wusste, Jesus muss an dieser Stelle durchgehen. Also er wird nicht in Jericho irgendwo abbiegen, sondern er wusste, Jesus lauft durch. Und da draußen war ein Maulbeerbaum, nicht in der Stadt. Ich sage euch auch, warum ich glaube, dass er nicht in der Stadt war. Im jüdischen Kontext gibt es bis heute noch die Mishnas. Könnt ihr gerne mal googeln. Das sind Verbalgesetze, also sind Gesetze, Ordnungen, die quasi von Mund zu Mund gingen. Also ihr müsst euch vorstellen, allein um das Sabbatgebot zu halten, haben die Rabbiner 1000 zusätzliche Gesetze gemacht. Okay? Damit du den Sabbat nicht schändest, haben die 1000 Regeln drumherum gebaut, damit man ja nicht den Sabbat schändet. Dann könnt ihr mal vorstellen, was Jesus von Hals gekriegt hat, als er dort war. Ne? Also deswegen war immer der Sabbat so das Nadelöhr. Also das heißt also, die Mishnas, das sind im Prinzip Verbaldinge. Wenn man die Bergpredigt liest, dann hört man, wie Jesus sagt, euch wurde gesagt, nicht ihr habt gelesen, sondern euch wurde gesagt, ich sage euch. 95% der Bevölkerung konnten weder lesen noch schreiben. Historiker gehen eher davon aus, 98% konnten weder lesen noch schreiben. Das heißt, die Blinden waren die besten Theologen. Das heißt, die ganze Bevölkerung hat eigentlich vom Hören gelebt. Und die Mishnas sind diese Verbalgesetze, die zwar später protokolliert wurden, aber zu der Zeit absolut gängig waren. Es gibt ein Baba Bata, so heißt es in der Mishnah, Baba Bata 2, glaube ich. Da wird beschrieben, da beschreiben die Rabbiner ein Gesetz, eine Ordnung, dass wenn jemand einen großen Baum hat auf seinem Grundstück, dürfen seine Äste nicht überausragen über einen öffentlichen Durchgang. Warum? Weil, wenn der Typ gesündigt hat und da läuft jemand unter seinem Baum durch, wird er unrein. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine Stadt voller Priester und Leviten. Wenn die unrein werden, das kostet sie richtig Geld. Haben wir jetzt keine Zeit, darauf einzugehen, aber das war Zeit und Geld. Das wollten sie auf keinen Fall riskieren. Deswegen sagt Baba Bata, der Baum, der so groß ist, muss 25 Meter außerhalb der Stadt gepflanzt werden. Das heißt also, Zachäus, aller Wahrscheinlichkeit nach, saut nose, geht auf diesen Baum hoch, Maulbeerbaum, gibt es heute noch die Bäume in Israel, könnt ihr gerne angucken, so große Blätter. Sau da hoch, jetzt lauft Jesus raus. Und Jesus, da passieren so viele Zufälle, dass schon keine Zufälle sind, gell? Okay, sind wir uns einig. Okay, das heißt also, er hat einen Plan im Kopf. Und er lauft da raus. Und jetzt, ihr müsst euch mal orientalisch vorstellen, wie ein Mann aussieht. Ihr kennt doch die Scheichs im Fernseher, oder? Was haben die für Kleidung an? Also wir sind ja nicht hier live, ihr könnt ruhig mitmachen. Also nochmal. Ein Kleid, oder? Weiße Gewänder, also weiße Kleider, ne? So. Ein Scheich oder ein Mann, ein erwachsener Mann, der so gekleidet ist, würde nie im Leben in einen Baum reinsteigen. Warum? Braucht ihr nicht sagen, aber ihr könnt es euch vorstellen. So. Das heißt also, dass der da im Baum drin sitzt mit seinem Kleidle, ich glaube, der hat mehr Angst gehabt, dass man entdeckt wie sonst was. Aber er ist da oben, weil er Jesus sehen möchte. Und jetzt kommt ja das Krasse, Jesus lauft da raus und dann heißt es hier, und Jesus sah auf, jetzt kann man richtig vorstellen, sagt hier, oh, okay, und dann, oh, oh, und er sagt, und jetzt kommt ja die Überraschung. Er ist der Obermafiosi-Boss, der Schlimmste von der ganzen Stadt, okay, der meistgehasste Typ in der Stadt. Und dieser berühmte Jesus guckt ihn an und er sagt hier, Zachäus, what? Der kennt meinen Namen? Versteht ihr? Was für eine Gänsehaut geht da durch? Oh oh. Jetzt, wenn ihr die Hunderte oder Tausende von Menschen noch vorstellt, die mit Jesus da unterwegs waren, und jetzt sitzt da oben der Oberschlawiner, der Abzocker von der Stadt, und Jesus, der berühmte Rabbiner, der Heiler, der Prophet, guckt ihn an und hat ihn jetzt auf dem Korn. Was würden wir erwarten? Wir würden doch erwarten, dass Jesus sagt, so Junge, jetzt rasiere ich dir mal den Kopf. Ja? So Junge, du zockst hier die Leute ab, das geht gar nicht. Bekehr dich, komm runter, bekehr dich, tu Buße. So würden wir doch denken. Und ich würde denken, jawohl, gib's ihm so richtig. Ja, mein Schubka hat zwei Räder und der hat mich gestern abzockt, hey, der kotzt mir an. Also nochmal, das tut doch wem? Du sagst, gib's ihm doch. Wer ist Jesus nochmal? Wer ist Jesus nochmal? Jahwe, was ist er? Gott. Beobachte mal mit den Augen. Was macht Gott? Was macht Gott jetzt? Er sagt, Zachäus, komm mal schnell runter. Heute muss ich in dein Haus bleiben. Moment mal, wo wohnt Zachäus? Offensichtlich? Okay, okay. Aber er ist doch raus aus Jericho, er ist doch hindurchgelaufen, oder? Was macht er jetzt? Jungs, im Griechischen würde er sagen, Metanoia, umdrehen, okay. Wir gehen zurück. Jetzt kulturell überlegt, da hockt der Bürgermeister daneben Jesus, da hockt der Oberpriester hier und was weiß ich, wer alles, alle wichtige Leute und sagen, was macht der? Der geht zurück zum Mafia-Chef, zu dem Oberschlitzohr, da dreht er um und will zu ihm nach Hause. Das ist noch krasser, okay? Im Deutschen kommt das gar nicht so raus, aber ich zeige es euch gleich, das ist der Hammer. Der geht nicht bloß zum Essen zum Zachäus. Er macht's noch, er treibt es auf die Spitze. Ich meine, dass er ihn allein ehrt, dass er zu ihm nach Hause geht, ist ja so krass. Ist wirklich so krass. Und da heißt es hier, und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Ist schon klar. Mensch, dieser Rabbi ehrt mich. Das ist ja brutal. Die Chance, und er geht mit Freuden in sein Haus. Ist logisch. Und als sie das sahen, murrten sie alle. Sie murrten. Jetzt, dieses Wort ist so interessant. Das Murren, da ist ein Bild dahinter, hinter Murren. Das kennt ihr, geht mal zu einem Bienenstock und hört mal hin. Wie hört sich das an? Das ist das Wort. Alle Leute, könnt ihr euch ja vorstellen, oder? Der geht zu Zachäus, was? Okay, also, das kann man so richtig vorstellen. Und jetzt pass auf. Er ist eingekehrt und bei einem sündigen Mann, und wenn ihr eine Bibel habt, ich ermutige euch, also ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich würde euch unheimlich ermutigen, nehmt einen Bleistift und unterstreicht so ein Wort. Um zu herbergen. Das griechische Wort kann jeder von euch, ihr müsst ja mal studieren, ihr habt so schön mit Apps heute, ja, okay? Ihr könnt einfach draufklicken und gucken, was heißt denn das herbergen? Da wird dann dran stehen, Katalyma. Katalyma ist ein Gästezimmer. Das ist übrigens eine Weihnachtsgeschichte, auch interessant, aber ich will euch jetzt nicht Weihnachten spoilern, aber ist leider nicht so, wie wir es hier in Deutschland erzählen. Egal. Auf jeden Fall, um dort zu herbergen, im Gästezimmer. Das heißt, Jesus ging nicht nur für einen Snack zum Zachäus, er ging, um bei ihm zu übernachten. Der hat sich Zeit genommen für diesen großen Mafiosi. Schlitzohr. Schlack. Schlawino. Versteht ihr? Hat er einen Ton gesagt, Zachäus, ändere dich? Lesen wir nichts davon, gell? Jetzt das Bild. Er ist bei ihm zu Hause. Und in viele deutsche Übersetzungen heißt er immer, und sie setzten sich so. Bis heute in den wirklich orientalischen Gegenden, da sitzt man, da liegt man, okay? Das heißt eigentlich, Kleining heißt sich zu legen, okay? Und das heißt, man liegt quasi in so einem Triklinium. Also das heißt, das sind so hohe Tische, vielleicht so hoch und dann Kissen. Und ihr könnt das aus Asterix und Obelix, oder? Wie die Römer da essen. So. Also das heißt, genau so, die liegen da rum um diesen Tisch. Und sie haben Gemeinschaft und essen. Und jetzt versetz dich mal in Zachäus. Also ich kann mir nur vorstellen, wenn ich Zachäus bin, und ich einen Moment der Nüchternheit habe und ich realisiere, was gerade in meinem Wohnzimmer abgeht, dass der berühmteste Rabbi zu dieser Zeit, der Heiler, der Wundermacher, der Sohn Gottes, bei mir, dem Abzocker, dem Obermafia-Boss sitzt, Gemeinschaft hat, sich Zeit nimmt, sogar über Nacht bleibt, mich ehrt vor meiner ganzen Stadt, vor alle, die mich hassen, der mir so viel Wertschätzung und Ehre erweist, der mich überschüttet mit seiner Liebe. Ich kann mir nur vorstellen, er hat es nicht mehr ausgehalten. Kennt ihr das? Seine Logik, alles explodiert in ihm, sein Kopf, alles explodiert, sein Herz explodiert, weil er es nicht verstehen kann. Wie kann dieser Mensch bei mir im Wohnzimmer sitzen, obwohl er so gut ist und ich so böse bin? Obwohl er rein ist und ich unrein bin? Er ist doch der echte Zachäus, nicht ich. Er ist doch der echte schuldlose Mensch, nicht ich. Ich habe zwar den Namen, aber er ist es. Und er sitzt bei mir und liegt bei mir am Tisch und hat Gemeinschaft mit mir und ehrt mich vor allen. Versteht ihr, was hier passiert? Und Zachäus hält es nicht mehr aus. Zachäus aber stand, er ist aufgestanden vor allen. Und er sagt, siehe Herr, siehe Kyrios. Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Wow. Wow. Dieser Mann hat sich 100% bekehrt. Ich meine, 100, er ist so überschüttet und überwältigt und überrascht worden von der Liebe Gottes, dass es nicht mehr ausgehalten hat. Und er steht vor allen hin und bekennt sich als schuldig. Und er tut Buße. Wisst ihr, Martin Luther hat ja mal, so sagt man zumindest mal, behauptet, es gibt drei Bekehrungen. Bekehrung des Kopfes, Bekehrung des Herzens und Bekehrung des Geldbeutels. Und wenn der sich bekehrt hat, bist du wirklich bekehrt. Er bankrottiert sich hier öffentlich. Die Hälfte meines Vermögens. Und dann, das Gesetz hat zweifach. Wenn du ihn betrogen hast, zweifach. Er sagt, vierfach werde ich es machen. Wow. Er war so überwältigt. Von welchem Gott folgst du nach? Wer ist dein Gott? Zeig mir doch dein Gott. Zeig mir, wie ist denn dein Gott? Oh, ich liebe es. Ich zeig das so gern. Ich bin dieser Zachäus, der es nicht verdient hat. Ich bin der Unreine, zu dem Jesus gekommen ist. Bei mir lag er am Tisch. In mein Herz ist er reingekommen. Ich habe ihn nicht drum gebeten. Aber er hat mich gesucht. Wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Ich liebe es, wie mein Gott dem Zachäus antwortet. Heute ist diesem Haus Rettung, heißt das Wort. Rettung widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen, das ist er, Jesus, hat sich selber diesen Titel genommen aus Daniel Kapitel 7. Diese Vision, wo dieser Mensch im Himmel gleichzeitig Gott ist, das ist der Menschensohn. Das darf man nie vergessen. Dieser Titel hat sich Jesus selber gegeben. Er ist dieser Gott. Wenn der Menschensohn gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wow, wer ist dein Gott? Einer, der mich sucht. Einer, der mit mir Gemeinschaft haben möchte. Wisst ihr, Liebe ist eine Einladung. Liebe ist eine Einladung. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Es ist eine Einladung, weil es etwas ist, was man nur innerhalb einer Beziehung wirklich verstehen und empfangen kann. Vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen, dachtest, ach ja, wieder ein Sonntag, wie jeder andere. Gute Musik, vielleicht eine nette Motivationspredigt hier. Aber ist dir bewusst, wer dein Gott wirklich ist? Ist dir bewusst, wozu er dich erschaffen hat? Wisst ihr, der echte Zachäus in dieser Geschichte war Jesus. Und durch diesen echten Zachäus wurde der verunreinigte Zachäus zu einem echten Zachäus, zu einem echten Reinen, zu einem Schuldlosen, aber nur, weil er von der Liebe so überwältigt war und weil die Liebe in seinem Wohnzimmer gelegen hatte und er sein Herz dafür geöffnet hat. Wer ist dein Gott? Kennst du Jesus? Ist dir bewusst, wer Jesus wirklich ist und wie er wirklich ist? Er hat dich erschaffen, um mit dir in ewiger Beziehung zu leben. Das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, dass wir in der Beziehung mit dem lebendigen Gott leben. Ich habe noch gar keinen Altaraufruf gemacht, habe gedacht, kommt schon, herrlich. Schlagzeuger, gell? Okay. Warum mache ich jetzt so einen Spruch? Nicht, um witzig zu sein. Die Entscheidung des Glaubens ist eine nüchterne Entscheidung. Dass Zachäus da aufgestanden ist und sich bankrottiert hat, war eine nüchterne Entscheidung. Er hat für sich entschieden, diesem Jesus möchte ich vertrauen. Diesem Jesus möchte ich glauben. Ich frage heute Morgen, ist jemand da, der sagt, ich möchte dieselbe Entscheidung treffen wie in Zachäus? Vielleicht streckst du mal kurz die Hand. Ist jemand da? Dankeschön. Es ist eine Entscheidung. Deine Bestimmung im Leben ist genau das. Wenn du das entdeckst in deinem Leben, wird dein Leben immer Sinn machen, egal wie das Leben läuft. Wenn du dich für Jesus entscheidest, entdeckst du den Sinn deines Lebens. Ist sonst niemand hier? Wer möchte diesen Schritt tun und sagen, ich möchte mich ganz bewusst zu Jesus bekennen? Dankeschön. Dankeschön. Weißt du, mir Schwabe, mir strecket immer so ein kleiner Finger, gell? Aber ihr macht es für den Herrn. Ihr macht es für den Herrn. Und ich möchte euch einladen zu dieser bewussten Entscheidung. Ich möchte mit uns beten. Können wir die Augen schließen? Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du ein Gott bist, der uns begegnet heute noch, der noch dasselbe ist, der heute noch rettet. Danke, dass du heute Morgen auch Herzen angesprochen hast. Vielleicht die, die dich zum ersten Mal einladen in ihrem Leben, Lass, dass sie wirklich spüren dürfen, wie in Zachäus, dass diese Entscheidung die Bestimmung ihres Lebens ist. Danke, Jesus, dass du uns Menschen gemacht hast, weil du uns liebst. Nicht, weil wir es verdient haben. Und du möchtest aus jedem von uns einen echten Zachäus machen. Einen reinen, einen schuldlosen. Nicht, weil wir schuldlos sind, sondern weil wir durch deinen Preis, den du bezahlt hast, schuldlos sein dürfen. Und dass wir dann in einem echten Leben leben können. Das, was ewig hält. Herr, ich bete darum, dass die, die für sich gestreckt haben, dass sie wirklich ja erfahren dürfen, sie haben ja zu dem lebendigen Gott gesagt, der Himmel und Erde gemacht hat, der so unendlich groß ist, dass wir es gar nicht begreifen können und doch so klar und deutlich bei uns leben möchte, in uns leben möchte, der uns durch diese Geschichten zeigt, wer er wirklich ist. Danke für deinen Charakter. Danke, dass du heute noch diesen Charakter hast, Menschen zu retten. Ich bete darum, begegne du hier jedem Einzelnen. Segne sie, Herr. Oh, ich bete darum, geh ihnen nach und verfestig du es ganz fest in ihrem Leben. Liebe können wir nur wirklich erfahren in einer Beziehung. Und ich bete darum, dass sie in dieser Beziehung das entdecken dürfen, was ich lange entdecken durfte durch deine Gnade. Und ich bete darum, segne du sie, Herr. Und alle anderen, die mit dir unterwegs sind, lass, dass wir das neu auffrischen, dass wenn wir mit Menschen reden und wir über den Glauben reden, dass wir über dich reden, Jesus, dass wir darüber reden, wer du bist für uns und was du getan hast, was du für den Zachäus getan hast, was du für mich dem Zachäus getan hast. Herr, lass uns wieder neu mutig sein, wenn Menschen über irgendwelche tote Steine reden können, wie viel wäre mir doch den lebendigen Gott dienen? Wie viel wäre wir doch? Vergib uns, Herr, wo wir uns so schämen. Du bist doch der lebendige Gott, dem, dem wir alles verdanken. Oh, ich segne hier diese Gemeinde, Herr. Ich segne hier diese Gemeinschaft. Ich segne all die, die heute Morgen zugehört haben. Füll ihr Herz mit Freude. Füll ihr Herz mit Dankbarkeit. Füll ihr Herz mit deinem guten Geist, Herr. Segne du sie. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn ihr Gespräche wollt, wenn ihr Begleitung möchtet, wenn ihr so eine Entscheidung getroffen habt, ist ganz wichtig, Leute, geht auf die Leiterschaft hier zu. Sie lieben es, mit euch dann darüber zu reden, eure Entscheidung festzumachen und euch auch zu begleiten. So nutzt diese Chance. Ich wünsche euch Gottes Segen.